Wir wollten Rennwagen, mit welchen die Piloten gut attackieren können. Wir wollen, dass das Feld zusammenrückt, dass die Teams überleben können und dass die Autos aufregend aussehen, schon im Stillstand. Wir wollten auch keine Autos, die ständig Teile verlieren.
Checkered Flag, dein Formel 1 Podcast.
Das waren die Worte von Ross Brawn, bevor die Regeländerungen umgesetzt wurden für die Formel 1-Saison 2022 und damit ein ganz herzliches Willkommen zur Jahresabschlussfolge von Checkered Flag. Ich bin der Chris und mir zugeschaltet ist der Paul.
Hallo.
Wir wollen, wie auch schon im letzten Winter, einmal die Saison Revue passieren lassen und ja, uns ein Fazit erlauben über die Teams, über die Fahrer, über die Rennen, welche uns besonders beeindruckt haben, welche weniger vielleicht auch. Und zu der Aussage, die ich gerade nochmal vorgelesen habe, lässt sich eigentlich festhalten, dass all das auch mit den neuen Autos erfüllt wurde, oder Paul?
Ja gut, ich meine, das mit dem aggressiv im Stand aussehen, da würde ich ein bisschen widersprechen. Aber ansonsten können wir sagen, die Regeländerung hat das gemacht, was sie machen sollte. Sie hat das Feld zumindest, wenn man jetzt mal die zwei Top-Teams außen vor lässt oder die drei Top-Teams, sehr nah zusammengeführt. Also wir haben ja wirklich dieses Jahr das erste Mal gehabt, dass alle Teams wirklich mehrfach in die Punkte gefahren sind, seit Ewigkeiten. Und ja, gerade im Mittelfeld waren ja auch die Plätze bis zum letzten Rennen in der Konstrukteursmeisterschaft nicht wirklich bezogen. Hoffentlich schaffen wir es in den nächsten ein, zwei Saisons, dass dann das gesamte Feld sehr eng beieinander ist und dass die drei Top-Teams da ihre Monopolstellung, was die Rennsiege angeht, ein bisschen abgeben müssen. Das wäre sehr wünschenswert. Aber ich finde, für das erste Jahr mit dem neuen Reglement kann man das Fazit aussprechen: Mission erfüllt.
Da bin ich ganz bei dir. Wobei ich in einer Sache widersprechen würde, es waren ja jetzt bis auf den Sieg von Russell in Brasilien nur Red Bull und Ferrari, das waren ja eigentlich nur zwei Teams, die da um Siege gefahren sind. Denke und hoffe aber, dass sich das im nächsten Jahr ändern wird. Wie wollen wir es machen? Wollen wir direkt über die Rennen sprechen, die uns am besten gefallen haben oder über die Teams oder
Ja,
wollen wir es angehen?
ich würde vielleicht erstmal wirklich über die Rennen reden, die vielleicht so ein bisschen rausgestanden sind in diesem ja dann doch sehr langen Kalender mit 22 Rennen. Ich glaube, es gibt waren nicht so viele ganz so aufregende Rennen wie noch in der 21er Saison, aber trotzdem ein paar gute Highlights. Für mich persönlich war Silverstone so ein bisschen der Höhepunkt der Saison und dann gerade halt auch mit dem Kampf in den letzten Runden zwischen Leclerc, Perez und Hamilton. Ich glaube, da hat man so richtig gesehen, was diese neuen Regeln auch wirklich für Racing produzieren können, für extrem spannendes Racing. Und ja, Silverstone war wirklich ein unglaubliches Rennen. Und Brasilien, ne, relativ frisch, würde ich sagen. Da ging es schon im Sprint wirklich gut los. Ich glaube, das war wirklich der unterhaltsamste Sprint, den wir bisher hatten. Mit George Russell, der da Verstappen niedergekämpft hat und mit den ganz vielen Zweikämpfen auch im hinteren Teil des Feldes und natürlich dann auch das Rennen. Verstappen, Hamilton kollidieren, dann die Red Bull Pause da, wo Max den Sergio nicht vorbeilassen wollte für die Punkte und dann auch der erste Mercedes-Sieg in diesem Jahr und aber nicht von Lewis Hamilton, sondern vom jungen Teamkollegen George Russell. Also die beiden Rennen, das sind so die positiv für mich herausgestanden haben. Wenn ich über die negativen Rennen sprechen will, dann muss ich ganz klar sagen, dass da besonders Saudi-Arabien negativ im Gedächtnis bleiben wird, glaube ich, weil ja, wir erinnern uns an diesen Raketenangriff, der während des Rennwochenendes in der Nähe der Strecke eingeschlagen ist und wo nicht so genau klar wusste, was passiert jetzt hier, findet das Rennen statt oder sollte man das lieber nicht doch lieber zur Sicherheit aller Leute absagen und die Formel 1 hatte sich dann dagegen entschieden und das weiter durchgezogen. Also das war wirklich keine Glanzstunde des Sportes. Und man muss es leider sagen, auch wenn ich die Fans sehr wertschätze und auch die Strecke ziemlich cool ist, aber was das reine Renngeschehen angeht, war Mexiko dieses Jahr wirklich das langweiligste Rennen. Da ist ja wirklich gar nichts passiert. Deswegen, also Silverstone und Brasilien top und Saudi-Arabien und Mexiko so ein bisschen die schwarzen Hasen im Feld.
Ja, also bei Silverstone gehe ich absolut mit, Brasilien auch. Ich hatte mir jetzt hier aber auch noch Monaco aufgeschrieben, weil ja, in Monaco passiert meistens nicht so viel. Aber ich fand, für ein Monaco Grand Prix war da dieses Jahr echt schon eine ganze Menge los. Vor allem jetzt im Nachgang nochmal betrachtet, dass Perez da vielleicht wirklich absichtlich die rote Flagge herbeigeführt hat im Qualifying. Dann dieser fatale Strategiefehler von Ferrari. Wechselnde Bedingungen. Die ersten vier Autos eigentlich dauerhaft innerhalb von 2 Sekunden in einem Pulk da durch das Fürstentum geheizt. Also das hat schon Spaß gemacht. Nur bleibe ich halt immer noch dabei, dass die Autos heutzutage einfach viel zu groß sind für diese Strecke und viel zu breit. Und er hat da eigentlich basically, es ist wie ein Fahren auf Schienen und da zu überholen ist halt nahezu unmöglich. Aber wie gesagt, für einen Monaco Grand Prix fand ich das wirklich noch ganz unterhaltsam. Und Österreich hatte ich mir auch aufgeschrieben. Da hatten wir ja wieder mal einen tragischen Ausfall von Carlos Sainz, einer von vielen dieser Saison, mit dem explodierenden Motor und dem brennenden Auto, was er dann nicht mehr stoppen konnte. Und ja, nicht in Grosjean-Manier, aber schon auch noch aus den Flammen raushüpfen musste. Ja, dann Leclerc, der mit Problemen im Auto das Ding am Ende noch gewonnen hat. Wir hatten zwischendurch diesen Fünferkampf von Norris, Magnussen, Schumacher, Joe und Alonso, was einfach super faires, aber trotzdem ja, hartes Racing war. Deswegen Österreich bei mir auch noch relativ hoch im Kurs. Bei Saudi-Arabien gebe ich dir absolut recht. Und ja, mit Mexiko, finde ich, kann man dieses Jahr dann auch den großen Preis der Niederlande vergleichen. Coole Strecke, geile Fans. Also bis auf die Idioten, die da irgendwelche Rauchfackeln auf die Strecke geworfen haben. Aber ja, so was das Rennen als Unterhaltungsveranstaltung betrifft, war es in dem Jahr nicht so erfolgreich.
Na gut, Sandford war tatsächlich das einzige Rennen, das ich dieses Jahr leider nicht sehen konnte, deswegen hatte ich das nicht im Gedächtnis. Aber ja, ich gebe dir, stimmt dir zu. Also Österreich und auch Monaco, vor allem Monaco war für ein Monaco-Rennen wirklich schon herausragend, das muss man sagen.
Ja, mit Sandford, das war ja auch das einzige Rennwochenende, zu dem wir diese Saison leider keine Folge produziert haben, weil vielleicht erinnert ihr euch, es war das Wochenende, an dem es für uns alle ins Auslandssemester ging. Und wir konnten das Rennen zwar sehen, in Paris damals, aber letztendlich, wenn es ein Rennen gab, wofür man diese ja, Sendepause hätte nutzen können, dann war es vermutlich Sandford.
Ja, also als hätten wir es gewusst quasi.
Noch was zu den Autos, zu den Regeländerungen. Da hatte ich mir noch eine Statistik notiert, die ich jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen möchte. 31% mehr Überholmanöver gab es in dieser Saison, verglichen zu der letzten. Und das ist halt schon extrem, ne? Und
Ja,
damit ja
aber
auch nochmal,
wobei ich
ja.
sagen muss, ich würde mich nicht an der reinen Anzahl der Überholmanöver aufhängen, weil viel ist halt wirklich auch DRS öffnen auf der Geraden
Exakt.
vorbeifahren.
Das war das Nächste, was ich jetzt angesprochen hätte. Ich würde mir wünschen, für nächstes Jahr, dass, oder dann vielleicht das Jahr danach, dass der Winkel, den der Heckflügel geöffnet werden kann, irgendwie reduziert wird. Weil das DRS war in diesem Jahr so overpowered, dass es wirklich einfach keine große Aufgabe mehr war, jemanden zu überholen. So, früher hast du dich halt 6, 7, 8 Runden oder noch mehr ja, im Rückspiegel deines Vordermanns breit gemacht und dich gezeigt und versucht, wo du mal irgendwie die Nase reinstecken kannst. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Das heißt nicht, dass das Rennen weniger aufregend ist. Aber wie gesagt, mit DRS vor allem, du hast auch Saudi-Arabien vorhin schon angesprochen, wegen der externen Umstände. Ich fand es aber genauso enttäuschend, irgendwie, was im Rennen passiert ist, dass Leclerc und Verstappen sich da vor der letzten Kurve gegenseitig ausbremsen und quasi die Reifen kaputt bremsen, damit sie bloß nicht als Erster über den DRS-Strich fahren und auf Start-Ziel den Flügel flachstellen können. Also weiß ich nicht, ob das Sinn der ganzen Sache ist, wenn die eben so überpowered ist.
Ja, wenn man jetzt mal zurückschaut, das DRS wurde ja eingeführt, weil halt auch wegen der Luftverwirbelung und dem daraus resultierenden Problem, dass die Autos sich nicht gut gegenseitig folgen konnten. Das hat sich ja jetzt durch das Reglement klar quasi gelöst. Die Autos können sehr eng beieinander fahren. Wie wir jetzt, hast du schon gesagt, auch in Österreich gesehen haben mit diesen Fünferpulks teilweise. Deswegen ist meiner Meinung nach auch vielleicht die Zeit gekommen, das DRS wieder abzuschaffen, weil ich persönlich habe lieber weniger Überholmanöver, aber dafür halt wirklich richtige Überholmanöver, wo der Hinterherfahrende auch ein bisschen für arbeiten muss.
Genau, ja.
Weil also von dem Überholmanöver, wo einfach das DRS geöffnet wird und an der Gerade vorbeigefahren wird, das hat für mich keinen Unterhaltungswert, also.
Exakt. Plus es ja, mindert irgendwie so die Leistung im Qualifying, ne? Also es geht ja wirklich darum, dir eine gute Ausgangslage fürs Rennen zu verschaffen. Und wenn du dann jetzt auf einer Strecke fährst wie, was weiß ich, Saudi-Arabien zum Beispiel, wo du einfach keine Chance hast, wenn jemand eine Sekunde hinter dir ist und dann den Flügel flachstellen kann. So, du kannst ja nichts machen, du kannst gar nichts machen. Und das finde ich dann irgendwie auch nicht im Sinne des Sports, wenn du dich als Fahrer nicht verteidigen kannst aufgrund eines Hilfsmittels, das du vielleicht dann auch in der nächsten Runde wieder zur Verfügung hast, aber das ist dann, wie du schon gesagt hast, einfach kein gutes Racing.
Ja, aber gut, nächste Saison haben wir auf jeden Fall noch DRS. Ich meine mich noch zu erinnern, dass auch mal gesagt wurde, dass man die DRS-Situation mit den neuen Regeln vielleicht überdenkt. Vielleicht Richtung 2026, denke ich, ist wahrscheinlich realistisch gesehen der eheste Zeitpunkt, wo man das DRS abschaffen könnte. Wär ich auf jeden Fall dafür. Ich glaube, das würde dem Sport nochmal eine neue, also das DRS bietet dem Sport momentan keinen Mehrwert. Sagen wir es so.
Bin ich ganz bei dir. Wir haben uns ja noch die Kategorie für heute ausgedacht. Drei Gewinner, drei Verlierer der Saison. Wollen wir die zuerst machen und dann so peu à peu uns durch die Konstrukteurswertung durcharbeiten? Oder
Ja.
währenddessen oder gerne andersrum? Oder was schwebt
Ich
dir vor?
könnte ja, also ich weiß nicht, wen du aufgeschrieben hast, aber ich habe teilweise Fahrer, teilweise Teams auf meiner Liste stehen. Und wenn wir das ansprechen, können wir ja gleich quasi mit ins Saisonfazit bei denen ziehen und dann machen wir einfach die, die übrig geblieben sind.
Können wir gerne so machen. Also ich habe auch überlegt, wie ich es mache. Vielleicht hätten wir uns da auch einfach mal absprechen können. Die Kommunikation war mal wieder überragend. Nee, bei mir sind es tatsächlich nur Fahrer geworden. Ich hatte auch Teamchefs überlegt, damit reinzunehmen, aber bei mir sind es halt auch sechs verschiedene Teams, die da in diesen drei Gewinnern und drei Verlierern vertreten sind. Von daher lass uns das einfach so machen, dass wir die vorstellen und wenn ein Name fällt, dann sprechen wir auch gleich über das gesamte Team.
Ja, gerne. Möchtest du beginnen mit dem, ich würde sagen, wir fangen mit den Verlierern an.
Okay, dann habe ich als ersten Verlierer Mick Schumacher.
Ja, der steht bei mir auch als erstes.
Damit können wir auch direkt bei Haas reingehen. Ja, also für Schumacher, ne, wir nehmen jetzt am 19.12. auf. Der Vertrag als Reservefahrer bei Mercedes ist schon unterschrieben, ihr habt es mitbekommen. In der vergangenen Woche war ja eine ganze Menge los, nicht nur Teamchefs, die von A nach B gewechselt sind, sondern auch eben Mick Schumacher, der jetzt ja wahrscheinlich noch das Beste für sich im Jahr 2023 rausholen konnte, was möglich ist. Er hält den Anschluss zur Formel 1. Wir haben bei Esteban Ocon gesehen, dass es funktionieren kann, der auch ein Jahr raus war. Dann aber trotzdem noch bei Mercedes unter Vertrag als Reservefahrer oder Entwicklungsfahrer und dann eben auch stärker zurückgekommen ist. Deswegen, was das angeht, es ist noch nicht alles verloren, Gott bewahre. Aber es gab eben viele Momente in der Saison, wo du Mick Schumacher einfach gewünscht hast, dass es besser läuft. Aber in vielen Fällen muss man auch sagen, dass es selber schuld war. Was für mich irgendwie so ein bisschen sinnbildlich für diese Saison von Mick Schumacher war, war das Rennen in Miami. Da haben wir jetzt auch schon oft drüber gesprochen, wo er eben ja, zwei Punkte sicher gehabt hätte, und dann zwei oder drei Runden vor Schluss, glaube ich, war es, noch den Vettel überholen möchte an einer Stelle, die einfach zu riskant ist, auch in Anbetracht dessen, dass du 20 Sekunden später halt eine riesige DRS-Zone hast. Er hat seine ersten Punkte geholt, das hat mich extrem für ihn gefreut. Letztendlich, ja, auch eine harte, aber in meinen Augen vertretbare Entscheidung, mit ihm nicht zu verlängern. Man muss dieses Jahr nochmal anders bewerten. Es war halt eher ein zweites Rookie-Jahr, ne? Weil er letztes Jahr wirklich komplett außer Konkurrenz gefahren ist im negativen Sinne mit dem Haas von 2021. Aber ja, ich würde sagen, nimm die Erfahrungen mit, nimm die Punkte mit, die du in Silverstone und Österreich eingefahren hast. Und jetzt hakt das Jahr einfach ab. Konzentriere dich auf die Mercedes-Nummer und dann hoffen wir alle irgendwie, dass es 2024 dann bei Audi weitergeht.
Ja, im Endeffekt kann er aber wirklich happy sein, dass er da den Reservefahrerplatz bei Mercedes bekommen hat. Bei Mick ist es so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Also ja, wir haben ihn viel kritisiert und auch ich habe damit nicht zurückgehalten, weil es auch berechtigt ist. Er hat sehr viele Fehler gemacht und wir müssen auch so ehrlich sein, Mick ist jetzt kein Ausnahmetalent. Wie in George Russell oder auch wie in Lando Norris, die schon wirklich auch in ihren ersten beiden Jahren der Formel 1 nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht haben. Und George Russell war im Williams nicht auch gerade in einem Fahrzeug, wo man sagen kann, dass damit regelmäßig Punkte möglich waren, aber trotzdem hat man ihm angemerkt, dass er wirklich was drauf hat. Und das ist halt bei Mick nicht der Fall gewesen. Also klar. Was man ihm aber zugutehalten muss, ist, er hat halt wirklich von Anfang an dieser Saison nicht die Unterstützung vom Team gehabt. Also Steiner hat ihn ja eigentlich schon seit dem Crash in Saudi-Arabien öffentlich angezählt gehabt. Magnussen im Gegenzug hat halt wirklich in den ersten Rennen herausragende Leistung gezeigt, sehr viele Punkte eingefahren und dann war Mick eigentlich schon von Beginn an der Saison halt extrem unter Druck. Und man merkt halt, dass Mick mit Druck ja auch seine Probleme hat. Also er konnte sich ein bisschen losschwimmen, so gegen Mitte der Saison. Er hatte in Kanada ein extrem gutes Qualifying und hatte ja dann auch in Österreich und Silverstone die Punkte geholt. Aber dann gegen Ende der Saison, wo es dann wirklich auch nochmal ans Eingemachte ging und wo dann auch öffentlich nochmal gefordert wurde, wenn Mick Ping Punkte holt, dann bekommt er quasi einen neuen Vertrag. Da hat man halt gemerkt, dass es schon eine Situation war, die er auch nicht so leicht mehr schultern konnte. Ob man jetzt mit Nico Hülkenberg wirklich eine Verbesserung sich ins Cockpit geholt hat bei Haas, das wird sich zeigen. Fakt ist halt, für Mick ist halt die größte Aktie, die er noch hat, die Nationalität. Und dass jetzt mit Audi halt ein deutscher Hersteller in die Formel 1 reinkommt und halt der Name Schumacher. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass, ja, Mick es zurück in die Formel 1 schafft, aber man muss auch ehrlich sagen, leistungstechnisch war das jetzt die letzten 2 Jahre nichts, was einen vom Hocker gehauen hat. Und ich muss auch sagen, Mick in seiner Außendarstellung, wenn er Interviews gibt, wie er sich zeigt, ist halt auch sehr unnahbar, um es nett zu formulieren. Also man merkt, da ist viel PR-Training dabei, dass er da, man merkt, dass er nicht wirklich das sagt, was er denkt und nicht sein Innerstes nach außen präsentiert, sondern dass er da sehr, ja, sehr geslimstreamt ist und sehr darauf aufpasst, was er sagt und wie er es sagt. Ja, also Mick ist halt einfach auch kein Charakter. Das ist eigentlich das, was ich damit sagen will.
Ja, wobei ich sagen würde, also zwischendurch hat sich das schon ein bisschen gedreht, als man wirklich jetzt offensichtlich oder als es den Anschein hatte, dass Mick offensichtlich vom Team irgendwie ja nicht wirklich gedeckt wird. Und es teilweise auch aussah, als würde das Team halt wirklich gegen ihn arbeiten. Da ist er mal so ein bisschen aus sich rausgekommen. Ich weiß halt nicht, ob es so notwendig ist, ein Charakter zu sein. Klar, wenn es um Weltmeisterschaften geht, dann auf jeden Fall. Ich glaube aber, wenn du eben auch noch nicht die Leistungen zeigst, wie sie vielleicht von dir erwartet werden oder wie du die auch selber von dir erwartest, weiß ich nicht, ob es jetzt automatisch besser wird, nur weil du dich dann als extrem kernigen, kantigen Typen gibst.
Also ich erwarte ja nicht, dass er einen auf Fernando Alonso oder Max Verstappen macht. Da hast du auch recht, dafür muss man halt auch erstmal eine gewisse Leistung zeigen, um sich das zu leisten zu können. Aber Mick hat sich halt eigentlich immer nur geduckt, wenn Steiner da in den Medien rumposaunt hat. Und ja, Ich glaube, wenn er so ein bisschen mehr Selbstvertrauen auch hat, ich finde, man hat halt gemerkt, er hat überhaupt kein Selbstvertrauen, dann wäre das vielleicht alles ein bisschen anders ausgegangen. Dann hätte er so Sachen wie Miami, wäre vielleicht nicht passiert. Dann hätte er vielleicht nicht so oft das Auto im Qualifying weggeworfen. Also ich will jetzt nicht sagen, wie gesagt, er muss kein Max Verstappen sein und dem alles scheißegal ist und das kann man nicht verlangen, aber ich glaube, wenn er ein bisschen mehr Selbstsicherheit gehabt hätte, dann wäre es vielleicht anders ausgegangen. Aber klar, man kann jetzt sagen, er ist ein junger Fahrer und wenn du öffentlich vom Team ständig kritisiert wirst, dann trägt das sich sicherlich nicht so, zum Selbstvertrauen bei. Aber halt, wenn du Formel-1-Fahrer sein willst und wenn du ein erfolgreicher Formel-1-Fahrer sein willst, dann muss das auch ein bisschen aus dir selber herauskommen. Und das fehlt mir halt bei Mick.
Aber wer weiß, vielleicht, wenn er da jetzt so ein bisschen Mercedes-Mentalität eingehaucht bekommt, vielleicht ändert sich ja dann daran auch was in den nächsten 12 Monaten.
Ja,
Und
und wir hatten jetzt das Beispiel Esteban Ocon. Ich würde jetzt auch nochmal das Beispiel Pierre Gasly anfügen, der ja wirklich 2019 da bei Red Bull auch wirklich versagt hat, möchte man meinen. Aber den dann dieser Rückschritt zu Toro Rosso damals, später AlphaTauri, dann wirklich gut getan hat, der dann da, der sehr stark daraus hervorgegangen ist.
mit dem Unterschied aber, dass er in der Formel 1 dann drin geblieben
Genau,
ist,
er ist drin geblieben,
als aktiver
aber
Fahrer.
er hat trotzdem irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, dass Mick versagt hat, aber es ist eine ähnliche Situation. Es war eine enttäuschende Leistung und er wurde quasi ein bisschen degradiert. Aber Gasly hat dann halt auch das Selbstvertrauen gehabt, da sind wir wieder dabei. Und hat dann, als er bei Toro Rosso dann wieder war, wieder zu starker Leistung zurückgefunden. Und ja, vielleicht kann das bei Mick ähnlich funktionieren. Und auch ein Esteban Ocon, wo du gesagt hast, der saß da auch schon mal bei Toto Wolff auf dem rechten Stuhl daneben, ein Jahr lang. Der hat ja dann auch, seitdem er dann wieder bei Renault war, meiner Meinung nach deutlich stärkere Leistung gezeigt als vor dieser Auszeit.
Ja, wobei es auch Tage gab bei Force India oder Racing Point, die dann schon nicht schlecht waren von Ocon, ne? Also
Nee, aber ich
ich
finde,
glaube,
er
da hat
ist.
er auch einen zweiten oder dritten Platz im Qualifying in Spa gemacht. Also ganz so weit vorne war Schumacher jetzt halt nie mit dabei, aber trotzdem, das Prinzip ist ja dasselbe.
Genau, also es ist so ein bisschen eine Analogie, darauf will ich hinaus. Und wer weiß, wie gesagt, Sauber wird wahrscheinlich ab 2024 von Audi gesponsert. Da haben wir jetzt auch einen deutschen CEO mit Andy Seidel, der von McLaren rüber wechselt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein sehr deutsches Team wird. Gerade auch, weil der Motor in Deutschland gebaut wird und das Chassis in der Schweiz, also auch in einem deutschsprachigen Land. Ich glaube, das wird Micks natürlicher Weg sein und ich glaube mit Andy Seidel als CEO und dann schauen wir mal, wer der Teamchef wird, aber ich glaube, das ist eine deutlich andere Atmosphäre als dann bei Haas und vielleicht kann Mick dann zwei Schritte nach vorne gehen.
Wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen. Ja, sein Teamkollegen haben wir eben schon angesprochen. Ich weiß nicht, ob du den jetzt in deinen Gewinnern drin hast, Kevin Magnussen.
Nee, habe ich nicht.
Nee, ich nämlich auch nicht, aber trotzdem würde ich gern drüber sprechen. Muss ja auch nicht allzu ausführlich sein. Aber ja, also wie er sich da in Bahrain zurückgemeldet hat, als ja, Kaltstarter, ohne große Vorbereitung. Das war schon ziemlich beeindruckend. Direkt auf Platz 5 eingefahren, hat im Qualifying sehr oft Mick die Grenzen aufgezeigt. Im Rennvergleich war es dann wiederum anders. Da hatte Schumacher tatsächlich auf die Saison betrachtet ja, bessere Statistiken. Also er ist öfter vor Magnussen ins Ziel gekommen. Auch wenn sich das in der Punkteausbeute nicht widerspiegelt. Magnussen hat 25 geholt, Schumacher 12. Ja, und Magnussen, der bleibt jetzt auch noch ein Jahr, fährt mit Nico Hülkenberg dann zusammen. Das wird eine extrem spannende Fahrerpaarung. Die Pole in Brasilien Die bleibt, glaube ich, für immer. Das war auch eines meiner Highlights der Saison, wie er dann da in die Kamera geschielt hat. Also wirklich überragend. Ich war nicht immer oder bin es auch immer noch nicht der größte Fan von seinem Fahrstil. Aber Respekt muss man ihm allemal zollen dieses Jahr.
Ja, und wir haben gerade darüber geredet, dass so eine Auszeit vielleicht auch was bringt. Und ich finde, bei Magnussen hat es definitiv was gebracht, dieses eine Jahr nicht Formel 1 fahren. Und bei Magnussen war ja auch das Gefühl, dass sich die Formel 1-Tür nicht nochmal öffnet. Und wenn es diesen Krieg nicht gegeben hätte, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht passiert. Aber er ist wirklich, finde ich, reifer geworden in dieser Saison, und hat immer, wenn es möglich war, Punkte zu holen, auch Punkte geholt. Die Pole natürlich als absolutes Highlight, aber generell muss man sagen, einfach eine sehr starke Saison von Magnussen. Wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr gegangen, wenn er sich nicht in drei Rennen in der ersten Runde jeweils den Frontflügel abgefahren hätte. Das muss man auch sagen, aber
Das kommt dann mit der Erfahrung irgendwann.
ja, genau. In der 20. Formel 1-Saison, dann weiß er das dann. Aber ja, also Magnussen, wenn wir gesagt hätten, fünf Gewinner und fünf Verlierer, dann hätte ich ihn wahrscheinlich auch mit auf die Gewinnerliste genommen. Weil er hat mich wirklich beeindruckt. Vor allem dieses Rennen, diese ersten Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien, wo er da gleich zweimal in die Punkte gefahren ist. Und das ohne Testfahrten groß. Wirklich Last Minute. Ohne das Auto zu kennen, ohne überhaupt an der Entwicklung dieser neuen Fahrzeuge beteiligt gewesen zu sein. Also das war schon wirklich groß.
So viel
Okay.
zu Kevin Magnussen. Dann magst du weitermachen mit deinem nächsten Verlierer.
Genau, der zweite Verlierer auf meiner Liste ist Sir Lewis Hamilton.
Okay.
Einfach, weil Hamilton diese Saison, finde ich, das war fahrerisch die schlechteste, nicht nur wegen von den Ergebnissen her, aber er war auch regelmäßig hinter George Russell. Es gab dann eine Phase lang, dann konnte er das Blatt ein bisschen wieder drehen und war dann vor ihm. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, er ist Sechster in der WM geworden, das heißt hinter den Teamkollegen, hinter auch beiden Ferrari. Und ja. Hat keinen Sieg geholt, das erste Mal in seiner Formel-1-Karriere. Und man muss halt sagen, der junge Russell, der war halt auch von Anfang an mindestens auf dem gleichen Niveau, wenn nicht sogar besser, in seinem ersten Jahr im Team. Und hat ihm da auch so ein bisschen gezeigt, oder nicht nur ihm, sondern auch uns gezeigt, dass Lewis Hamilton jetzt auch nicht der Überfahrer ist, sondern dass man ihn durchaus schlagen kann, auch im eigenen Team. Etwas, was halt seit Nico Rosberg keinem mehr gelungen war. Und deswegen muss man sagen, dass so ein bisschen Hamilton, ich will jetzt nicht sagen, dass sein Vermächtnis geschwächt worden ist, aber man hat halt gesehen, dass Hamilton vielleicht auch nur ein Mensch ist und nicht der Überfahrer. Und ja, deswegen Hamilton Verlierer der Saison, weil konnte sich nicht gegen den jungen Teamkollegen durchsetzen. So einfach gesagt. Und das in einem Team, wo er halt der absolute Führer ist, siebenfacher Weltmeister, und wird er dann vom Teamkollegen, der neu reinkommt, geschlagen. Der verholt einen Sieg, Hamilton holt keinen Sieg. Russell hat auch eine Pole geholt. Das hat Hamilton auch nicht geschafft dieses Jahr. Also mein zweiter Verlierer.
Ja, also ich habe auch drüber nachgedacht, ihn auf die Liste zu setzen, habe es dann aber nicht getan, aus verschiedenen Gründen. Und zwar, ja, man kann es nicht wegdiskutieren, ne, dass er von Russell geschlagen wurde in dessen erstem Jahr bei Mercedes. Deswegen, das nehme ich jetzt auch einfach schon mal vorweg, ich Russell auch bei den Gewinnern der Saison notiert habe,
Ja, ich
weil er
auch.
eben, ja, weil er neu ins Team kommt und Hamilton sofort schlägt. Nichtsdestotrotz hat Hamilton immer noch 9 Podien geholt, auch wenn es keinen Sieg gab und damit die erste Saison seit 1991 ohne einen Sieg von Lewis Hamilton oder Michael Schumacher. Das fand ich auch sehr enorm, diese Zahl. Aber auch, ich erinnere mich an den Anfang der Saison, wo Hamilton wirklich schwere Rückenprobleme hatte und man ja teilweise auch nicht mal wusste, ob er fahren kann. Dann gab es ja diesen unglaublich tiefen Tiefschlag in Saudi-Arabien, wo er dann im Qualifying 16. wurde, wo man gar nicht wusste, was kann der Mercedes überhaupt. Klar muss jeder Fahrer damit umgehen können, vor allem ein Fahrer solchen Kalibers. Aber es ist halt schon nochmal was anderes, wenn du 8 Jahre lang eigentlich immer nur vorne weggefahren bist und auf einmal bist du in einem ganz anderen Auto, das eben nicht mehr der Konkurrenz problemlos davon fährt. Wie gesagt, ich bleib dabei, das muss er trotzdem adaptieren können. Aber er wird halt auch nicht jünger, ne? Also in knapp 3 Wochen wird Hamilton 38 Jahre alt. Das merkst du, ne? Gut, Alonso merkst du vielleicht nicht, weil er sich fühlt wie ein 23-Jähriger. Aber ja, ich tue mich halt ein bisschen schwer, Hamilton da noch als Verlierer abzustempeln, weil
Ja gut,
die Ergebnisse schon noch halbwegs konstant waren. Halbwegs, ne? Also, wie du schon gesagt hast, er
ich
hat
sag mal
viele
so,
Fehler gemacht. Ja.
er hat sich auch eine gewisse Fallhöhe geschaffen, ne, durch seine
Natürlich,
Leistungen in den
ja,
letzten Jahren.
klar.
Und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen unfair, oder ich, wenn ich ihn da auf die Verliererliste setze, aber es waren halt auch viele Fehler dabei,
Genau, ja, das wäre jetzt auch das, was ich als nächstes gesagt hätte.
die wir auch nicht so von ihm kennen, ne? Also der Crash mit Alonso in Spa, der meiner Meinung nach komplett Hamiltons Schuld war, dann im Qualifying in Spielberg das Auto weggeschmissen, in
In
Singapur
Singapur auch,
diesen
ja.
Fehler gemacht. Ja, also
Ja,
da.
klar, da kommt schon was zusammen. So ist es nicht.
Ja, und das waren halt alles auch so Unforced Errors, also so die Sachen wie, keine Ahnung, jetzt Brasilien, wo er da mit Verstappen die Kollisionen gehabt hat, das war halt ein Zweikampf, das würde ich ihm jetzt nicht als Fehler anrechnen, aber die Beispiele, die ich gerade aufgezählt habe, das war halt wirklich einfach ein Fahrfehler und das kannte man von ihm in den Jahren davor auch nicht. Deswegen sage ich halt auch, es war die schlechteste Hamilton-Saison, die ich bisher gesehen habe.
Ja, das allemal, da bin ich bei dir.
Genau, und ja, aufgrund der Fallhöhe, die er geschaffen hat, habe ich ihn deswegen halt auch auf die Verliererliste gepackt.
Bin aber auch sehr gespannt, was Mercedes jetzt dann im nächsten Jahr für ein Auto auf die Strecke stellt. Weil, ja, die Ansagen waren ja auch schon vor der 2022er Saison relativ groß. Auch wenn man hinter vorgehaltener Hand ja schon wusste, dass Mercedes dieses Jahr nicht mehr ganz so konkurrenzfähig sein würde. Das ist ja nicht der Anspruch des Teams, dass man die Nummer 3 ist in der Konstrukteurswertung. Auch wenn es letztendlich relativ knapp war hinter Ferrari. Aber ja, ich erwarte da auf jeden Fall, dass Mercedes wieder öfter um Siege mitfahren wird. Und wir dann da einen schönen Dreikampf an der Spitze sehen werden.
Ja, also da bin ich ganz bei dir. Man hat ja jetzt auch den Vorteil, dadurch, dass man nur Dritter geworden ist, dass man im Vergleich zu Ferrari und vor allem auch deutlich im Vergleich zu Red Bull mehr Windkanalzeit hat. Und man hat ja auch schon gesagt, man wird das Konzept ein bisschen anpassen, weil sich dieses No-Side-Pod-Design jetzt nicht als the way to go erwiesen hat in dieser Saison. Deswegen, Mercedes muss man zutrauen, dass sie nächstes Jahr wieder voll da sind. Aber ich bleibe dabei, auch dann muss ich in Hamilton auch erstmal gegen den Russell durchsetzen. Und ja, es wird wirklich spannend zu sehen sein. Also da habe ich wirklich Bock drauf auf das Mercedes-Duell nächstes Jahr.
Absolut. Aber
Okay,
auch,
möchtest du uns verraten,
ja.
wer auf deiner Verliererliste auf Platz 2 steht?
Auf meiner Verliererliste steht noch ein Fernando Alonso,
Okay.
weil er in diesem Jahr Leistungen gezeigt hat, vor allem zu Beginn der Saison. Ne, ich denke da an Australien, ich denke da an Kanada, die wirklich unfassbar gut waren. Und er aber einfach nicht das Auto hatte, dass es aushält, so gut gefahren zu werden. So formuliere ich es jetzt mal. Also klar, es war bei Alpine offen kommuniziert, dass man erstmal auf Leistung geht und dann auf Zuverlässigkeit, weil man nur an letzterem noch arbeiten kann in den nächsten Jahren. Aber boah, es hat schon wehgetan, dem Alonso dabei zuzusehen, wie er teilweise absolute Bestzeit im Mittelsektor fährt. Und dann fällt die Hydraulik aus im Qualifying in Australien. auch jetzt natürlich im Saisonendspurt gab es Rennen, wo er nochmal hätte Punkte mitnehmen können. Er hatte sich natürlich auch teilweise selber verbockt. Ich denke da an Brasilien, an den Sprintunfall mit Ocon. Da war es ausnahmsweise mal seine Schuld. Aber letztendlich waren es, ich glaube, 60 oder um die 60 Punkte, die ihm dadurch flöten gegangen sind, dass das Auto einfach nicht durchgehalten hat bis zum Ende des Rennens. Und das ist schon eine Hausnummer, 60 Punkte. Also damit wäre er noch vor Lando Norris gewesen. Er wäre dann Best of the Rest, wenn man die drei Top-Teams ausklammert. Und das in dem Alter, nachdem ja auch er 2019 und 2020 raus war aus der Formel 1. Das ist schon, ja, sehr, sehr schade für ihn, dass das so nicht geklappt hat. Ich bin extrem gespannt, wie es bei Aston Martin dann für ihn laufen wird, weil ich nicht der Meinung bin, dass Aston Martin ein konkurrenzfähigeres Auto hat als Alpine. Aber ja, müssen wir mal abwarten. Wie ist dein Kommentar zu Alonso?
Ja, Alonso tue ich mich ein bisschen schwer, ehrlich gesagt. Einerseits sehe ich, wo du herkommst. Andererseits muss man ja sagen, es hat ja wenig mit seiner Leistung zu tun gehabt, sondern war halt wirklich Pech, im großen Sinne. Was mir halt an Alonso halt auch imponiert hat, ist wirklich dieser absolute Wille noch, den er gezeigt hat, dass er wirklich auch mit seinen 40 Jahren immer noch brutale Leistungen im Qualifying, im Rennen und bei den Starts zeigt. Das muss man ihm hoch anrechnen. Andererseits ist er halt auch mal wieder der toxische Alonso gewesen, weißt du? Also die ganze Alpine-Vertragspose, da hat er auch schön Öl ins Feuer gegossen, hat wieder auch ein paar, ja, Beleidigungen gegenüber seinen Fahrerkollegen geäußert. Na, wir erinnern uns da an die Situation in Spa, wo er da den Hamilton schön einen reingedrückt hat. Andererseits finde ich das cool, weil ich mag das, wenn jemand halt wirklich echt ist. Andererseits muss man halt sagen, wahrscheinlich hat er sich damit nicht bei allen beliebt gemacht, aber wird ihm auch wahrscheinlich wurscht sein. Bei Aston Martin sehe ich halt schon auch ein bisschen Explosionspotenzial, muss ich ehrlich sagen. Der Sohn des Teambesitzers als Teamkollegen, der jetzt auch bei Vettel gezeigt hat, dass er gerne mal die harten Bandagen auspackt. Und ich glaube, Vettel war dann noch eher so ein bisschen derjenige, der das ja mit ein bisschen ruhiger aufgenommen hat.
Ja.
Ich glaube, was der Stroll in Brasilien mit Vettel gemacht, wenn er das mit Alonso gemacht hätte, dann wäre es da mal richtig in der Boxengasse rund gegangen. Und ja, Lawrence Stroll ist halt auch ein starker Charakter, der weiß, was er will, und ich könnte mir schon vorstellen, dass der auch dem Alonso dann mal sagt, wenn ihm was nicht passen sollte, dass er was zu ändern hat. Und ob Alonso, weißt du, wenn da so zwei starke Charaktere aufeinandertreffen, wie Alonso und Stroll, dann kann das wirklich explodieren, vor allem wenn der Aston Martin ähnlich schlecht ist wie am Anfang der Saison dieses Jahres, dann ja. Also ich bin mir noch nicht so sicher, ob das so eine gute Beziehung werden wird, sagen wir es mal so. Aber
Selbiges kann man eigentlich auch über die neue Fahrerpaarung dann bei Alpine sagen, Ocon und Gasly. Zu Ocon habe ich jetzt als Saisonfazit gar nicht so viel zu erzählen. Ich könnte mir fast vorstellen, dass du Ottmar Schaffnauer auf die Liste der Verlierer der Saison gesetzt hast. Ist das so?
Habe ich tatsächlich überlegt. auch hier wäre, wenn wir es auf 5 gemacht hätten, wäre er definitiv drauf gewesen. Ja. Weil, ja, also meiner Meinung nach ist er nach dieser ganzen Vertragsgeschichte mit Alonso und Piastri eigentlich rücktrittsreif. Wir brauchen das jetzt nicht nochmal alles aufwärmen, aber war schon für einen Teamchef halt wirklich ein Armutszeugnis, das muss man sagen. Ich glaube, mit Pierre Gasly hat man ehrlicher gesagt, aber auch aus dem Scherbenhaufen, den man da vor sich hatte, noch das Beste draus gemacht. Jetzt hat man so ein französisches Nationalteam, das ist einmal auf der Marketingseite sehr gut, andererseits hast du mit Pierre Gasly einen Fahrer, der jetzt wirklich in den letzten 3 Jahren herausragende Leistungen gezeigt hat, sich für eine höhere Aufgabe nochmal empfohlen hat, und Ich glaube, der brennt auch darauf, jetzt bei Alpine zu starten. Die sind jetzt Vierter in der Konstrukteurs-WM geworden, trotz der, wie gesagt, Zuverlässigkeitsprobleme. Das heißt, das Auto hat wirklich eine gute Pace. Und wenn die daran aufbauen können, wenn sie jetzt noch den nächsten Schritt im Winter gehen können und nochmal ein bisschen mehr Performance finden und ans Auto packen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das nächstes Jahr ein ganz gutes Jahr bei Alpine wird. Ich weiß, Ocon und Gasly sind nicht gerade befreundet, um das freundlich zu formulieren. Aber Ocon und Alonso waren es ja jetzt aber anscheinend auch nicht wirklich. Deswegen, solange die für das Team arbeiten, ist es ja okay. Und man muss Alpine auch zugute halten, finde ich, dass man die Fahrer hat halt auch gegeneinander hat fahren lassen. Klar, einige sagen, es war ziemlich dämlich, weil man sich dadurch Punkte gekostet hat, aber andererseits ist es halt, war es halt auch irgendwo geil, ne? Also ich erinnere mich an diese ersten Runden in Saudi-Arabien, wo sich Alonso und Ocon wirklich gut duelliert haben miteinander.
Ach, also war schon grenzwertig von Ocon teilweise.
Ja, war schon grenzwertig, klar, aber war halt unterhaltsam. In Brasilien ist es schief gegangen, da braucht man nicht drüber reden. Aber ich bin nicht mehr so pessimistisch gegenüber Alpine eingestellt. Also ich finde, sie haben dieses Jahr schon wirklich ein gutes Auto gebaut. Sind jetzt auch erstmals seit 2018 wieder Vierter geworden. In der KW haben halt auch McLaren geschlagen. Ich glaube, damit hätte am Anfang der Saison niemand gerechnet. Und ja, wie gesagt, also Gasly ist für das, was zur Auswahl stand nach diesem Vertragsdesaster, meiner Meinung nach wirklich noch die beste Fahrerperson, die Personalie, die sie hätten finden können. Genau.
Gehe ich mit.
Aber ich habe mich gegen Ottmar Schaffenhauer auf Platz 3 bei meinen Verlierern entschieden und dafür für das Ferrari-Team an sich.
Bei mir ist es Leclerc geworden. Ja.
Ja, also ich war, Leclerc hätte man auch gut und gerne nehmen können, aber ich glaube, ja, es lag halt, also die Ursache liegt halt
Ja, natürlich.
viel bei Ferrari. Man dachte wirklich am Anfang der Saison, wie so oft, das könnte es jetzt sein, dass Ferrari ja, dass die erste WM nach 2007 ist möglich. Vor allem als Leclerc dann nach Australien, ich weiß nicht mehr, 50 Punkte mindestens Vorsprung hatte gegenüber Verstappen. Aber ja, also es war halt sehr erschreckend, was dieses Jahr passiert ist. Strategietechnisch, Boxenstopptechnisch, die Zuverlässigkeit war furchtbar. Leclerc hat auch Fehler gemacht, haarsträubende Fehler, viele Punkte weggeworfen. Und alles in allem muss man am Ende auch noch zittern, dass man nicht doch noch von Mercedes in der Konstrukteurs-WM geschluckt wurde. Und das, obwohl man wirklich ein Auto hatte, was zumindest am Anfang der Saison zu viel mehr oder wo viel mehr möglich gewesen wäre damit. Deswegen Ferrari für mich wirklich von Top zu Flop. Wenn man es über die Saison sieht, immer mehr. Jetzt hat man Binotto komplett entlassen, dass man ihn als Teamchef nicht mehr die Chance gibt. Das sehe ich ein, das habe ich ja auch gefordert, aber ich glaube, der Ingenieur Binotto hätte Ferrari weiterhin gut getan. Jetzt holt man Fred Vasseur, den ehemaligen Alpha-Chef, ist jetzt der neue Mann. Sehe ich nicht, dass er der Heilsbringer ist, der Ferrari zu Glanz und Gloria führt, weil seine bisherigen Leistungen bei Renault oder auch bei Alfa Romeo, die haben jetzt mich nicht vom Hocker gehauen. Gut, er hat ART gegründet und mit ART ist er wirklich sehr erfolgreich gewesen in den letzten Jahren in den Formel 3 und Formel 2 Meisterschaften, aber ob es für Ferrari reicht und dafür Ferrari an die Spitze zu führen, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber auch da werden wir nächstes Jahr an der Stelle hier sitzen und wahrscheinlich über Fred Vasseur ein Fazit ziehen. Lassen wir ihn vielleicht erstmal arbeiten, aber nichtsdestotrotz, es wäre viel mehr möglich gewesen für Ferrari. Ich glaube, Red Bull war ab nach der Sommerpause wirklich komplett außer Reichweite. Aber man hat mindestens 3, 4, 5 Siege durch eigenes Unvermögen verschenkt.
Bin ich ganz bei dir. Bei mir ist es eben, wie gesagt, klar geworden, weil ich mich dann dazu entschlossen habe, nur Fahrer da reinzunehmen, diese Liste. Weil eben ja einfach so viel mehr drin gewesen wäre. Und natürlich lag es hauptsächlich am Team und an Fehlentscheidungen oder Fehlern des Teams, aber es gab halt auch Momente, in denen er selber nicht ganz Herr der Lage war. Das erste Mal war es eigentlich in Imola, wo er auch ganz verbissen sich nochmal rankämpfen wollte und dann das Auto in der Variante Alter weggeschmissen hat. Frankreich, erinnern wir uns alle wunderbar dran. Also es war nicht nur das Team, aber klar, ich denke mal, das weiß jeder, dass das zu wenig war dieses Jahr für Leclerc und für Ferrari. Immerhin ist er am Ende noch Zweiter geworden in der Fahrerweltmeisterschaft, aber halt auch mit fast 150 Punkten Rückstand auf Verstappen. Und du hattest es ja eben auch gesagt, das waren zwischenzeitlich über 50 Punkte Vorsprung. Und das ist halt einfach too much. Also, ich hoffe wirklich, dass da nächstes Jahr, ja, das Ganze sich vielleicht ein bisschen dreht. Und
Also
nicht nur rein aus, ja.
Günther Steiner
Ja,
hat gegenüber
sorry.
den Medien gesagt, dass Binotto zu ihm gemeint hätte, der neue Ferrari-Motor sei eine Bombe.
Das war ja schon dieses Jahr.
Ja, genau, deswegen, also bei Ferrari spuckt man auf jeden Fall schon mal ein bisschen große Töne, was das kommende Jahr
Na, ich meine, das
angeht.
hat man ja letztes Jahr auch gemacht und sie hatten ja zumindest mal dahingehend recht, dass das wirklich ein großer Sprung nach vorne war, wirklich mit den letzten beiden Jahren. Gut, viel schlechter hätte es auch nicht laufen können, als die letzten beiden Jahre gelaufen sind, aber man hat das Ding zumindest mal wieder in die richtige Richtung gelenkt. Ja, letztendlich war es nicht nur die Unzuverlässigkeit des Autos, ne? Es waren auch schlechte Boxenstopps, es waren schlechte Strategien. Ob das jetzt alles so viel besser wird, nur weil man den Teamchef austauscht, weiß ich nicht. Ich würde es mir irgendwie wünschen für Ferrari und auch für Leclerc. Aber ja, bin da jetzt auch noch nicht irgendwie in der Lage, schon zu urteilen, ob Fred Vasseur der richtige Mann dafür ist oder nicht. Das werde ich mir alles in Ruhe angucken im nächsten Jahr. Aber dann haben wir die Verlierer ja jetzt durch. Dann kommen wir noch zu den Gewinnern der Saison. Wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen. Und da steht dann bei mir ganz oben auf der Liste Guan Yu Zhou, weil ich
Okay.
einfach finde, dass er ein richtig gutes, stabiles Rookie-Jahr gefahren ist. Auch oft darunter gelitten hat, dass das Auto einfach nicht durchgehalten hat. Sonst wäre da auch noch mehr drin gewesen. Es sind jetzt nur 6 Punkte am Ende. Aber mir ist halt die Konstanz wichtig. Klar, am Anfang, ne, als Bottas da regelmäßig auch weit vorne ins Ziel gefahren ist, war der Unterschied schon noch was groß. Aber wenn wir uns mal zurückerinnern, was wir für Erwartungen hatten an Guan Yu Zhou, dann hat er die definitiv übertroffen, in meinen Augen. Hat direkt im ersten Rennen in Bahrain einen Punkt geholt. Und auch danach, also er hat sich, glaube ich, komplett dem Team untergeordnet, was ich bei Rookies immer schon mal sehr wichtig und sehr sympathisch finde. Er hat seine Aufgaben erfüllt, würde ich sagen. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Alfa Romeo jetzt jemand ernsthaft die Forderung an ihn gestellt hat, regelmäßig in die Top 5 zu fahren. Es war ein gutes erstes Jahr, um zu lernen, in einem Auto, das wirklich nicht immer konkurrenzfähig war. Wir haben es jetzt ja auch in der zweiten Saisonhälfte gesehen, als dann auch für Bottas nichts mehr ging oder wenig. Von daher, ja, hat mich auf jeden Fall überrascht. Ich hätte ihm das nicht zugetraut. Und ja, bin gespannt, ob er das nächstes Jahr nochmal unterstreichen kann.
Okay, also mit Joe habe ich nicht in Erwägung gezogen, aber ich gebe dir recht, das war wirklich eine sehr gute Leistung für das erste Jahr und vor allem auch, wir haben ihm nicht sehr viel zugetraut, wir alle drei, und da hat er uns ein bisschen Besseres belehrt. Hat ja auch Bottas teilweise dann in der zweiten Saisonhälfte, ja, regelmäßig geschlagen. Das kann man ihm dann schon anrechnen und er hat halt wenig Fehler gemacht. Und ich glaube, das ist für einen Rookie immer schon mal eine gute Ausgangslage. Ich habe tatsächlich das Alpha-Team auf meiner Gewinnerliste. Einfach weil mit Platz 7 hat das Sauber Alpha-Team das beste Ergebnis seit über 10 Jahren eingefahren in der Konstrukteurswertung.
Es sind aber Sechster geworden.
Meine ich ja, Entschuldigung, mit Platz 6. Platz 7 wären sie beinahe gewesen.
Ja.
Da war es ja am Ende ganz knapp mit Aston Martin. Klar, die Punkte haben sie am Anfang der Saison geholt und es hat dann ab Kanada ewig gedauert, bis es mal wieder Punkte gab. Und dann waren es auch nur noch ja, kleine Zähler. Aber nichtsdestotrotz haben sie ja, eine stabile Leistung gezeigt. Sie waren am Anfang der Saison direkt am Gewichtslimit. Deswegen wahrscheinlich auch in den ersten Rennen die vielen Punkte. Das muss man ihnen hoch anrechnen. Bottas ist auch stark gewesen. Hat ja, ein bisschen befreit aufgefahren am Anfang des Jahres. Ja, wie gesagt, die Tendenz ging dann nach unten. Aber nichtsdestotrotz für diese historische Leistung, muss man ja fast sagen, habe ich sie auf die Gewinnerliste gepackt. Und ja, bei Joe kann ich mich dir anschließen. Ich habe ihn jetzt nicht in Betracht, weil es nicht diese Hurra-Ergebnisse gab. Aber er hatte wirklich sehr viel, viel Pech und er hat seine Sache im Großen und Ganzen wirklich sehr gut gemacht. Er ist ja auch verdientermaßen Rookie of the Year geworden. Nicht, dass es da noch irgendwie jemand anderen zur Auswahl gegeben hätte, aber ja. Deswegen Alpha auf jeden Fall ein Gewinner der Saison und ich bin gespannt, wenn dann Audi dazu stößt, was das Team dann letztendlich kann. Und ich bin vor allem auch gespannt, wie die Fahrerpaarung aussehen wird dann in der übernächsten Saison. Aber ja, das ist Zukunftsmusik.
Also ich denke mal, dass Valtteri Bottas nächstes Jahr dann nochmal ja, an den Leistungen der ersten Rennen der Saison 2022 anknüpfen kann. Irgendwann ist halt auch das Auto so ein bisschen in die Knie gegangen, wo auch er ein bisschen ratlos schien, auch nicht mehr so richtig in seine, er hat seine alten Leistungen gefunden hat, nicht mehr so im Flow drin war, dann ja auch von Joe immer öfter dann auch mal geschlagen wurde. Ich würde ihn zumindest mal als Kandidaten mit einrechnen, als jemand, der dann am Ende der Saison sagt, das war's. Weil ich Bottas jetzt auch nicht so einschätze, als hätte er nur die Formel 1 in seinem Leben. Also der ist, glaube ich, auch jemand, der sich auch noch anders oder anderweitig beschäftigen kann. Und ja, wenn dann auch der Teamwechsel mehr oder weniger stattfinden wird, zumindest erstmal als Namensgeber, aber ich glaube, das wird auch noch ein bisschen mehr mit sich ziehen als nur einen neuen Namen. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er dann sagt, okay, hat Spaß gemacht. Für mich war es das dann. Denke aber auch, dass wir Alfa Romeo nächstes Jahr noch nicht abschreiben dürfen. Wir wissen jetzt auch nicht, wie viel dann verloren geht, wenn Fred Vasseur das Team verlässt, ne? Aber wenn sie da wieder ein halbwegs stabiles Auto hinstellen, denke ich, dass die beiden Fahrer da durchaus in der Lage sind, auch ab und zu mal gute Ergebnisse einzufahren.
Ja, und man hat er jetzt mit Andy Seidel, wir haben es für uns schon angesprochen, einen neuen CEO, also quasi eine Beförderung für Seidel, jetzt nicht mehr nur Teamchef, sondern für das komplette Team in der geschäftsführenden Position verantwortlich. Ein guter Mann, definitiv einer der besten in den letzten Jahren in der Formel 1 und ist sicherlich auch eine Vorbereitung auf die Audi-Zeit. Dass er da das Zepter übernimmt. Und ich glaube, die Zukunft für das Team, um damit jetzt das Thema zu beenden, ist sehr rosig. Wen hast denn du noch auf deiner Gewinnerliste? Russell hatten wir ja beide. Wer ist denn bei dir die Nummer 3?
Ja, sollte eigentlich Nummer 1 sein, aber bei mir an dritter Stelle ist es Max Verstappen.
Ja, bei mir auch.
ja, also Ich glaube, es spricht alles für sich. Ne? Ich weiß nicht, was man da großartig zu sagen muss. Außer Konkurrenz gefahren. Anders als alle anderen, wenn man so will, fehlerfrei geblieben von denen da vorne. Ich sag hier so ein bisschen dasselbe wie bei Kevin Magnussen. Ich bin kein Fan des Fahrstils. Aber der Erfolg gibt ihm halt recht. Und dieses Jahr gab es einfach nichts, also die 0,0, was man an Max Verstappen irgendwie bemängeln kann. Zu Beginn der Saison, die Schwächen im Auto lagen halt nicht an ihm. Das Verhalten vielleicht innerhalb des Teams, gut, wir können da auch nur mutmaßen, wir wissen ja nicht, was da hinter verschlossenen Türen alles passiert. Es gab da diese Gerüchte um das Monaco-Rennen und ja, auch die Aussagen nach dem Brasilien-Rennen. Ha, schwierig, aber letztendlich, er ist Weltmeister zum zweiten Mal in Folge. Damit hat er, das ist einfach in der Formel 1 so, mehr oder weniger das Recht zu sagen, ihr könnt mich alle mal, ohne mich wärt ihr auch kein Weltmeister geworden. Ich bin hier, ich gehe nicht weg. Ich bin halt Erster. Und ich glaube, das werden wir in den nächsten Jahren auch noch relativ häufig sehen, dass Max Verstappen am Ende der Saison ganz oben steht.
Ja, die Befürchtung habe ich auch. Aber ich sage mal so, es waren nicht nur einfache Siege dabei. Er hat ja diese Saison den neuen Rekord aufgestellt, was die Anzahl der Siege in einer Saison angeht. Aber da waren halt auch so Dinger dabei wie Ungarn, wie Spa, wo er wirklich von mitten aus dem Feld gestartet ist und am Ende das Rennen noch gewonnen hat. Und ja, es gab einfach von der Pace her niemanden, der wirklich lange mit ihm mithalten konnte. Auch der Teamkollege nicht. Und es war eine fast perfekte Saison, wenn man die ersten zwei Ausfälle da am Anfang und vielleicht noch ein bisschen das Brasilienrennen ausklammert. Aber ansonsten gab es halt wirklich, ja, es war flawless. Bisschen schade war der Gewinn der Weltmeisterschaft dann in Japan, wo niemand oder wo alle gedacht haben, er ist noch nicht Weltmeister und er auch nicht. Und ja, dann wurde er dann irgendwie zum Weltmeister während eines Interviews gekürt und alle sind aus den Wolken gefallen. Also das war ein bisschen schade, auf jeden Fall der ganzen Leistung nicht würdig, das so zu, ja, so zur Krönung zu kommen, sage ich mal. Aber er ist halt wirklich auf dem Weg, einer der großen Fahrer der Formel-1-Geschichte zu werden. Und ich denke, es wird nicht bei zwei Weltmeisterschaften bleiben. Ich denke, so die Vettel-Anzahl der Siege, die wackelt schon gewaltig. Ich glaube, es fehlen noch knapp 17 Siege oder so, um Sebastian Vettel einzuholen. Und ja, man könnte sagen, es braucht Verstappen noch vielleicht zwei Saisons, dann hat er das geknackt. Ja, es ist einfach momentan der Mann, den es zu schlagen gilt in der Formel 1. Und ob man ihn jetzt mag oder nicht, das spielt dabei keine Rolle. Ich glaube, wenn du so ein Formel-1-Champion bist und auch so ein bisschen das Ganze dominierst, wirst du eh von mehr Leuten gehasst als gemocht. Mhm. Es sei denn, du heißt Michael Schumacher. Ja, aber ich finde, er macht das alles sehr gut und er geht auch mit dem ganzen Druck, der auf ihm liegt, auch sehr cool um. Also es erinnert mich so ein bisschen an Toni Kroos. Ruhepuls von 40, selbst in den stressigsten Momenten. Deswegen absoluter Champion.
Ja.
Gut, dann
das Team Red Bull aber noch, oder? Da ja. Können wir auch noch so ein kleines Fazit ziehen, weil da war jetzt am Ende auch nicht mehr alles rosig. Also nee. Die Konstrukteurswertung haben sie wirklich souverän gewonnen. Es wurde ihnen natürlich auch von anderen Teams da ein bisschen leicht gemacht teilweise, aber nee, also was Red Bull da dieses Jahr zustande gebracht hat, schon aller Ehren wert. Nichtsdestotrotz wirklich mit Spannung abzuwarten, was da jetzt rund um Perez und Verstappen passiert. Perez hat ja Vertrag bis 24. Also ja. Das Team wäre gut beraten, da wenigstens so ein bisschen Heiterkeit reinzubringen zwischen den beiden. Sonst könnte es unangenehm werden. Also Perez, ganz ehrlich, er ist ein guter Fahrer, aber seine Ansagen bezüglich, er will auch Weltmeister werden und er wird nicht mehr ewig für Verstappen Platz machen, haben mich noch nicht überzeugt, um es
Ja,
mal
ich.
so auszudrücken.
Ehrlich gesagt ist das ein bisschen wie bei Bottas und Hamilton damals. Bottas hat dann auch regelmäßig vor der neuen Saison angekündigt, dass er jetzt auch um die Weltmeisterschaft kämpfen will und dass er nicht mehr nur die zweite Geige sein wird. Aber Fakt ist halt, Verstappen ist halt nochmal auf einem anderen Level unterwegs als Perez und ich sehe das nicht, dass er wirklich aus diesem Nummer 2-Status rauskommt. Ich finde, es ist ein bisschen unglücklich gewesen, sagen wir jetzt mal so, was in Brasilien passiert ist. Aber ja, wenn das wirklich stimmt, dass Perez da in Monaco das Auto absichtlich in die Wand gesetzt hat, dann darf er sich halt auch nicht beschweren, wenn der Teamkollege dann halt auch mal ein bisschen Egoist ist und gerade in Max Verstappen, der steckt dann nicht für seinen Teamkollegen zurück. Es ist halt bei Red Bull auch viel passiert in diesem Jahr, ne? Also wir hatten den Tod von Didi Mateschitz, wir hatten die ganze Porsche-Verhandlungen, die ja beinahe ja zum Vertragsabschluss gekommen wären, ne? Da lag ja schon die Pressemitteilung bereit, aber dann im letzten Moment hat sich Red Bull dann doch dagegen entschieden. Und wir hatten halt auch den Budgetstreit. Oder was heißt Streit? Den Verstoß gegen das Budget Cap und die Strafe für Red Bull, die wirkt wahrscheinlich auch sportliche Konsequenzen haben wird, dadurch, dass sie halt Windkanalzeit weiterhin abgezogen bekommen haben, wo sie ja ohnehin schon das Team sind, was die wenigste Zeit zur Verfügung hat. Deswegen, also es war eine extrem starke Saison, aber es gab halt auch viele Geräusche rund um Red Bull und um das Team. Ja, würden dann auch froh sein, wenn man 2023 auf die Strecke geht und merkt, man kann immer noch um Siege kämpfen und es wird vielleicht ein bisschen ruhiger als in dieser Saison. Nachdem 2021 ja auch schon sehr nervenaufreibend war in der Hinsicht. Also. Ich kann mir vorstellen, dass Christian Horner und Helmut Marko einfach auch mal ein bisschen für eine langweilige Saison beten.
Gut möglich, aber da würde ich dann widersprechen und sagen, dass ich das nicht möchte. Wollen wir noch über die restlichen Teams reden? Oder haben wir das in der Saison schon zu Genüge gemacht?
Also ich weiß jetzt, wir können noch mal kurz drüber gehen, aber ich würde jetzt nicht noch mal so viel Zeit aufwenden. Wir haben jetzt noch nicht über Williams geredet. Ja, das war letzte Saison von Nicolas Latifi, quasi mit Alex Albon nur einen Fahrer gehabt. Wir haben noch diesen Einsatz von Nyck de Vries gesehen in Williams, der ja wirklich auch in Erinnerung geblieben ist. Das war ziemlich stark. Am Ende ist man halt trotzdem Letzter geworden. Ja, man hat die Vorsaison auch frühzeitig aufgegeben. Und.
Aber was halt wichtig ist, man hat wirklich die Lücke
Ja.
schließen können. Also man ist auf eine ganze Saison gesehen, ne, wie man an den Punkten erkennt, noch nicht ganz da. Aber verglichen mit 2019, 2020 muss man sagen, dass auch Jos Capito einfach verdammt gute Arbeit geleistet hat. Und jetzt nicht mehr Teamchef von Williams ist, leider. Ich würde da jetzt noch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Wer weiß, was in den nächsten Wochen noch passiert und bekannt gegeben wird. Nichtsdestotrotz, er hat dem Team extrem gut getan. Das lässt sich auf jeden Fall festhalten. Nächste
Ja.
Saison auch extrem spannend, was dann mit Logan Sargeant passiert, wie er sich in der Formel 1 zurechtfinden wird als Teamkollege von Alex Albon. Und ja, wie auch bei jedem anderen Team im Feld. Nur wünschenswert, dass sie ja noch weiter wieder rankommen an die oberen Teams im Feld und alle noch näher zusammenrücken. Und viel mehr habe ich zu Williams jetzt auch nicht zu sagen.
Nee. Alpha Tauri, die hatte ich nur so ein bisschen mit in der Verlosung für Verlierer der Saison. Weil sie sind ja wirklich stark abgefallen im Vergleich zur 2021er Saison. Ja,
Ja,
da
auch zur
gab es halt.
20er-Saison noch, ne?
Ja. Aber ansonsten gibt's, also es war halt einfach das Auto nicht gut genug. Und die Fahrer haben jetzt wahrscheinlich auch nicht überragend, immer, sind nicht überragend immer unterwegs gewesen, aber halt auch nicht schlecht. Deswegen ein bisschen ärgerlich war dann zwischenzeitlich nochmal knapp mit Haas, aber im Endeffekt haben sie einfach kein gutes Auto gehabt und deswegen P9 auch verdient. Wird spannend sein mit De Vries nächste Saison als neuer Fahrer und mal schauen. Ich glaube, für Alpha Tauri waren die letzten beiden Jahre ein bisschen, sind sie ein bisschen sehr nah an die Sonne herangekommen, wenn man es so formulieren will. Und ich glaube, diese Saison sind sie halt wieder dahin gefallen, wo sie als Red Bull Junior Team irgendwo auch erwartet werden, nämlich eher im hinteren Teil des Feldes. Aber ja, nichtsdestotrotz. Eine coole Truppe.
Ja, Aston Martin haben wir irgendwie auch schon so halb angerissen hier in der Folge.
Ja.
Habe ich jetzt auch nicht mehr viel hinzuzufügen, ehrlich gesagt. Also, sie sind Siebter geworden, punktgleich mit Alfa Romeo. Und man kann jetzt auch sagen, das sagt schon alles aus über die Saison. Also, einfach unspektakulär. Keine großen Veränderungen jetzt irgendwie im Vergleich zu 2021, wie ich finde. Mike Krack als Teamchef, ja, ich finde, es wurde im Laufe des Jahres besser. Also die ersten Wochen dieser Saison, die waren wirklich miserabel und hatte gefühlt gar nichts funktioniert. Das hat sich gelegt. Also fair muss man sein. Aber also wirklich eine Harmonie habe ich in diesem Team zu keiner Sekunde gespürt.
Nee, also es ist kein harmoniegetriebenes Team und ich glaube, Mike Craig ist auch eher nur Teamchef auf dem Papier. Ich glaube, die großen Entscheidungen, die werden alle von Lawrence Stroll getroffen. Es war so ein bisschen antizyklisch im Vergleich zu Alfa Romeo, die eine sehr gute erste Saisonhälfte hätten, dafür in der zweiten Saisonhälfte stark abgefallen sind. Bei Aston Martin war es andersherum. Sah es lange Zeit sehr düster aus und dann wurde es ab der zweiten Saisonhälfte sehr, sehr gut, wo sie ja dann auch in großer Regelmäßigkeit in die Punkte gefahren sind. Also die Tendenz, die stimmt schon mal, aber ja, ich wage ja auch keine Prognose für die kommende Saison. Ich könnte mir vorstellen, dass es in beide Richtungen geht, also. Ich sehe die Möglichkeit, dass es nach vorne geht, genauso wie dass es wieder nach hinten geht. Ist so ein bisschen schwierig einzuschätzen, finde ich, Aston. Ja, und über die Fahrerpaarung fürs neue Jahr haben wir ja auch schon geschwatzt.
Genau. Bleibt noch McLaren auf der Liste, die wir aber ja über die Saison eigentlich auch schon
Ja.
auseinander analysiert haben, ne? Also das Verhältnis der beiden Fahrer, also leistungstechnisch
Ja.
gesehen. Ja, es sind einfach zwei Welten, die da aufeinander prallten. Ricciardo hat jetzt wenigstens noch den Platz als, na, was ist es? Ersatzfahrer, Testfahrer, Entwicklungsfahrer bei Red Bull.
Entwicklungsfahrer, klar, würde ich es nennen. Also es
Ja, glaube ich auch, ja.
ist ja nicht dritter Fahrer, aber er darf einen Simulator fahren und für die ganzen PR-Veranstaltungen von Red Bull. Ja.
Also gibt es auch noch eine Möglichkeit für ihn dann beim Las Vegas Grand Prix mit dabei zu sein. Irgendwie als Fahrer.
Ja, also es gab ja diesen Vorschlag, diese Fanpetition, dass Ricciardo dann der 23. Fahrer nur für das Las Vegas-Rennen ist. ja, sehe ich nicht, aber ja, ich
Also
meine,
es
er
war,
hat die
den
letzten
hätte man glaube
beiden
ich auch als
Jahre,
Verlierer
ja,
aufschreiben
den
können.
hätte auf jeden Fall, die letzten beiden Jahre waren halt bodenlos, wenn man Monza 21 mal ausklammert, aber ja.
Wo eigentlich auch Norris die Pace hatte, um ihn zu
Zu
überholen, aber es
schlagen,
halt nicht
ja,
durfte.
genau.
Ja, aber
Gut, man kann auch sagen, McLaren als einziges Team außerhalb der Top 3 aufs Podium gekommen. Mit
ja,
Lando
mit
Norris in
Norris in
Imola.
Imola, ne? Ja.
Genau. Aber letztendlich hat halt der zweite Fahrer und ein bisschen auch die Pace gefehlt, um Alpine zu schlagen im Kampf um Platz 4. Ich bin gespannt, was der Abgang von Andy Seidel für Auswirkungen haben wird. Andreas Stella ist ja der neue Teamchef, der aber auch schon lange Teil des Teams ist. Also der sich nicht einarbeiten muss oder dergleichen. Und Ich hoffe für McLaren, dass es weitergeht. Man hat ja jetzt in den letzten Jahren viele Infrastrukturprojekte in Gang gesetzt, um ja einfach die technischen Voraussetzungen eines Top-Teams zu kreieren. Und ich hoffe, dass es für die nach vorne geht. Es ist eine ganz coole Truppe und mit Oscar Piastri haben sie ja jetzt neben Lando Norris auch ein großes Talent. Das wird sicherlich auch ein sehr spannendes Duell dann.
Ja, und also Andreas Teller ja auch Renningenieur gewesen von Schumacher unter anderem und auch Räikkönen und Alonso. Also der ist nicht neu in der Formel 1. Der
Nee,
weiß,
der.
wie das Ding funktioniert.
Richtig, das ist auch kein schlechter Mann, auf jeden Fall.
Ja, und dann würde ich fast sagen, bleiben uns nur noch unsere steilen Thesen von
Ja.
Saisonbeginn, die wir jetzt nochmal abgleichen müssen.
Richtig, uns darüber köstlich amüsieren können, wie daneben wir gelegen sind. Genau, wir haben uns die vom Yannick auch nochmal rausgesucht. Der kann ja heute leider nicht dabei sein. Aber er hat auch ein paar gute Thesen gehabt. Ich würde einfach mal mit Yannicks erster These anfangen und die war, dass Haas nicht letzter wird. Wo man mit Blick auf die K-Wertung feststellen muss, dass er damit vollkommen recht hatte. Das heißt, bei Yannick können wir schon mal zumindest bei einer These einen Haken machen.
Ja.
Ich weiß nicht, was deine erste These war. Das war
Meine erste These war, dass wir einen neuen Weltmeister sehen. Also kein Verstappen und kein Hamilton und auch kein Fernando Alonso. Ja, ist nicht aufgegangen. Wäre es beinahe.
Nee.
Nur die zweite Saisonhälfte hat mir dann da einen Streich gespielt.
Ja, ich habe auch ge gesagt, Charles Leclerc wird Weltmeister. Ich war da ein bisschen direkter als du, aber auch das
Ja,
hat
bei
sich,
mir
ja.
wollte ich mir noch die Möglichkeit offen halten, dass eventuell auch ein Carlos Sainz werden könnte, dem ich halt
Ja.
deutlich mehr zugetraut habe vor der Saison. Naja, wer weiß, vielleicht irgendwann mal. Ja, dann willst du weitermachen mit Yannicks zweiter These.
Genau, Yannick hatte gesagt, dass Lando Norris in diesem Jahr seinen ersten Saisonsieg feiert und das noch bevor Carlos Sainz seinen ersten Sieg holt. Sainz hat ja bekanntermaßen in Silverstone seinen Debütsieg gefeiert und Norris wartet immer noch, deswegen tut mir leid, Yannick, auch die These, die stimmt leider nicht. Oder sie ist nicht in Erfüllung gegangen. Aber meine zweite These war, dass wir, dass es quasi kein Team geben wird, was ohne Punkte abschneidet, sondern dass wir ein sehr enges Mittelfeld haben werden. Ich würde sagen, auch da habe ich, also was heißt auch da, da habe ich Recht behalten.
Bei mir war die zweite These, Mick holt seine ersten Punkte. Und
Ja gut, das also da habe ich mich ja schon am Anfang des Jahres aufgeregt,
ja,
dass
stopp.
das
Das war jetzt vielleicht nicht die allersteilste der steilen Thesen, aber wenn wir überlegen, bis zum Silverstone-Rennen habe ich wirklich gedacht, ich habe hier den Teufel an die Wand gemalt. Weil Kanada ist nicht aufgegangen, obwohl es mehr oder weniger offensichtlich war, dass es da klappen muss. In Miami, wie gesagt, waren die Punkte schon mehr oder weniger safe. Und irgendwann dachte ich, okay, vielleicht bin ich ja auch schuld daran. Und also so viele Punkte waren es ja jetzt auch nicht, ne? Es waren 12. Von
Nee,
daher.
das stimmt.
Aber ja, die These ist aufgegangen.
Also ich würde dir einen
Zugegebenermaßen
halben Punkt
eine.
dafür geben.
Ja. Es war nicht die riskanteste, aber sie ist aufgegangen. Das zählt.
Und Yannicks letzte steile These, und da hätte ich mich sehr gefreut, wenn die in Erfüllung gegangen wäre, die lautete, dass Vettel den ersten Sieg für Aston Martin holt und dass er deswegen auch in der Formel 1 bleibt. Ja, leider nicht, aber insgeheim haben wir uns das, glaube ich, alle gewöhnt.
Ja.
Und meine steile These, die letzte, die war, dass wir 7 verschiedene Rennsieger in diesem Jahr sehen. Auch das ist leider nicht eingetroffen, das sind derer 5. Das heißt, 2 haben gefehlt. Ja, ich habe ein bisschen mehr am Anfang der Saison den neuen Reglement zugetraut, was die Spannung an der Spitze angeht, als es dann tatsächlich eingetreten ist. Aber ich bin optimistisch, dass die Zahl der Rennsieger dann in den nächsten Jahren vielleicht wieder steigt.
Ja, hoffen wir es. Wäre auf jeden Fall wünschenswert für die Formel 1. Meine letzte steile These war, dass es ja einen Zoff zwischen den Teammates gibt in einem der Top-Teams. Und ich
Das war
hatte,
auch so eine steile These, die
ja,
keine
aber pass
steile
auf.
These
Also
ist.
ich gebe jetzt offen zu, dass ich irgendwie noch am ehesten Mercedes erwartet hätte, dass es da so ein bisschen kracht. Ich hatte eigentlich bei Red Bull erwartet, dass es relativ safe ist, dass da nichts passiert, weil Perez sich seiner Rolle als zweiten Fahrer bewusst sein sollte. Und auch bei Ferrari habe ich es nicht erwartet. Zwischendurch hatte ich aber schon das Gefühl, dann auch so in Silverstone, ne, als Carlos Sainz dann so ein bisschen ja, die Geduld abhanden gekommen ist und gesagt hat, so jetzt ist mal Feierabend, jetzt mache ich nicht mehr alles für Leclerc, jetzt will ich selber gewinnen. Wobei, glaube ich, insgesamt trotzdem schon noch die Beziehung recht gut ist zwischen den beiden. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass das Tischtuch zerschnitten ist, aber ja, also dass es bei Red Bull passiert, hätte ich noch am wenigsten erwartet, um da jetzt mal so ein bisschen zu relativieren und meine offensichtlich relativ vorsichtige These ja, nicht die vollen 100% Wahrheit zu geben.
Also in der neuen Saison lasse ich dich nicht mit solchen Thesen durchkommen.
Damit
Da
kann ich leben.
musst du schon ein bisschen mehr liefern. So.
ja, ich habe noch eine Sache, die wir noch abschließen können. Das ist
Ja, gerne.
unser F1 Fantasy-Spiel. Das haben wir jetzt über die Saison nicht mehr großartig besprochen. Ja, weil wir eher unser Tippspiel hatten. Beides wäre dann ein bisschen viel wahrscheinlich. Ihr seid natürlich trotzdem herzlich eingeladen, dann für die nächste Saison auch wieder mitzumachen. Zu gegebener Zeit werden wir euch dann darauf hinweisen, wie das alles funktioniert. Wir hatten jetzt diese Saison 7 Leute in unserer Fantasy-Liga. Es dürfen gerne mehr werden. Und da klopfe ich mir jetzt mal selber auf die Schulter und sage, dass ich das Ding gewonnen habe. Vor dir, Paul. Ich glaube, Janik hatte sich am Anfang der Saison ein bisschen verschätzt, weil er auf das Alpine-Team gesetzt hat. Und, nee, auf das McLaren-Team. Es war McLaren. Und die hatten am Anfang wirklich gar nicht geliefert. Also jedem, der das Prinzip noch nicht bekannt ist, von F1 Fantasy, du hast 100 Millionen virtuelle Dollar zur Verfügung und kannst ja dann davon 6 Fahrer oder 5 Fahrer plus ein Team zusammenkaufen und nach derer Performance in der realen Welt sammelst du dann eben in dem Fantasy-Spiel auch Punkte. Und genau, das ist es eigentlich. Werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal machen und dann gerne auch mit noch mehr von euch Zuhörern. Das soll's von mir gewesen sein für die Saison 2022. Hast du noch was, Paul?
Nö. Abschließende Worte. Es war nicht die Burner-Saison wie 2021, aber ich denke doch insgesamt sehr unterhaltsam, wie eigentlich jedes Formel 1-Jahr. Das Potenzial, dass wir sehr bald spannende Titelkämpfe vielleicht auch wieder sehen, ist auf jeden Fall gegeben mit den neuen Regeln und ja, ich freue mich schon jetzt wieder auf die neue Saison nach der Nach Abu Dhabi war man ein bisschen froh auch, dass es jetzt erstmal wieder vorbei ist. Aber jetzt mittlerweile, einen Monat später, dann spürt man schon wieder das Feuer in sich und kann es kaum erwarten, dass es dann bald wieder losgeht. Es gibt jetzt schon den ersten Release-Termin für die neuen Fahrzeuge. Und zwar hat Aston Martin angekündigt, am 13. Februar das Auto vorzustellen. Ungefähr in der Drehe herum werden wir dann auch wieder in die neue Saison starten, wenn dann die Autos vorgestellt sind. Ihr kennt das Spiel schon aus den letzten beiden Jahren und dann auch die Testfahrten anstehen. Im Januar ist jetzt erstmal nichts geplant, aber wir behalten uns natürlich das Recht vor, dass wir vielleicht nochmal was aus dem Hut zaubern, aber versprechen möchte ich jetzt erstmal nichts, weil ja, bei uns jetzt auch noch einiges ansteht. Das Auslandssemester ist jetzt vorbei, aber wir müssen dann zu Hause ein bisschen was nachholen, denke ich, wir alle drei. Und ja, Ich möchte nichts ausschließen, aber auch nichts versprechen. Das ist eigentlich
Ja,
die
auch. Also
Kernessenz.
ich fürchte, dass halt auch in der kommenden Saison ich ein paar Mal ein bisschen kürzer treten muss. Ihr wisst das, wir studieren ja alle Sportjournalismus und ja, wir haben im nächsten Semester dann unter anderem das Praktikumssemester. Du bist ja sowieso schon oft am Wochenende am Arbeiten, glücklicherweise für die Formel 1, wenn man so möchte. Bei mir sieht das halt ein bisschen anders aus jetzt in Zukunft. Da wird dann der Fußball noch mal ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken. Und ich weiß dann auch noch, also noch nicht, wie gut ich dann an den Wochenenden immer mit dabei sein kann, die Rennen und die Qualifyings verfolgen kann. Und hoffe dann zumindest ab Mai wieder in einer Redaktion zur Formel 1 eingesetzt zu werden. Und dann sieht das Ganze auch schon wieder anders aus. Aber steht noch so ein bisschen in den Sternen, zumindest für mich persönlich, wie das dann ja alles so verfolgt werden kann in der nächsten Saison. Ich werde natürlich trotzdem alles gucken, was ich zeitlich schaffe. Nur wird es definitiv Tage geben, an denen das alles ein bisschen schwieriger wird. Aber wir werden da schon Lösungen für finden, da bin ich mir sicher.
Ja, ich denke auch. Also wir haben ja jetzt auch nicht dieses Jahr alle immer Zeit gehabt, uns alles anzusehen. Bei weitem nicht. Aber wir haben es ja dann trotzdem irgendwie nachgeholt und ein bisschen aufgearbeitet, damit wir das für euch hier schön besprechen können. Und das wird auch nächstes Jahr die Maxime sein. Wir werden sehen, in welcher Form. Aber wir sind auf jeden Fall wieder am Start. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Und ja. Damit würden wir euch jetzt gerne in die Weihnachtszeit entlassen. Wünschen euch ein schönes Fest, schöne Tage mit eurer Familie und dann natürlich auch einen guten Rutsch. Und ja, freuen uns darauf, wenn ihr im nächsten Jahr wieder zu Checkered Flag einschaltet. Macht's gut!
Genau, auch von mir nochmal herzlichen Dank fürs Einschalten und tankt euren Boliden wieder auf für die nächste Saison. Dann wird es wieder reichlich Folgen geben. Wir sind wirklich immer noch sehr, sehr dankbar und überwältigt davon, wie gut der Podcast ankommt. Wir bewegen uns da ja, auf die Saison gerechnet in einem guten vierstelligen Hörerbereich und ja, freut uns sehr, dass euch der Podcast so gefällt. Und freuen uns auch drauf, wenn ihr in der kommenden Saison uns auch noch die Treue haltet. Deswegen auch von mir jetzt nochmal, genießt die Weihnachtstage, sammelt nochmal ein bisschen Kraft für die neue Saison. Die wird wieder interessant und spannend. Und dann hören wir uns wieder zur neuen Saison. Macht's gut.